Radio SRF.
Die Schweiz gehört zu den am stärksten globalisierten Ländern der Welt. Sie ist eine Drehscheibe des internationalen Handels, ein starkes Exportland, eine führende Wissensnation im stetigen Austausch mit der Welt. Diese globale Vernetzung wird als Phänomen der letzten Jahrzehnte betrachtet. Aber dieses Bild stimme nicht, sagen einige Schweizer Historiker. Globalisierung sei für die Schweiz gar kein so neues Konzept und müsse historisch betrachtet werden. Wie dieser neue Blick auf die Schweizer Geschichte aussehen soll, wird heute an einer Veranstaltung an der Universität Bern diskutiert. Einer der Organisatoren ist der Historiker Christoph Dejung. Er ist Gast von Barbara Peter.
Das Tagesgespräch.
Ganz spontan, was ist für Sie sozusagen das Wichtigste oder das, was Ihnen als erstes in den Sinn kommt, Symbolbild aus der Schweizer Geschichte?
Ah, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Da würde ich jetzt ganz spontan sagen, sind eigentlich die klassischen Schweizer Mythen. Also ich würde jetzt sofort an Wilhelm Tell und an Rütlischuhr denken. Ist jetzt natürlich interessante Antwort, weil eigentlich mit dem, was ich mich beschäftige, das ist eigentlich ganz etwas anderes.
Genau, und Sie wollen ja eigentlich auch, dass man das Bild ein bisschen erweitern, den Blick auf die Schweiz im historischen Kontext ein bisschen erweitern, und dann nicht nur immer am Rütli oder am Wilhelm Tell bleiben kleben.
Und zeigt natürlich genau die Schwierigkeit eigentlich, von der man steht, wenn man das macht, weil intellektuell, würde ich natürlich sagen, oder einfach von den Forschungen, die ich jetzt gemacht habe, dass natürlich das Bild von der Schweiz so als geschlossener Raum, wo irgendwie von der Helvetier über den Rütli-Schwur bis in die Gegenwart geht, dass das natürlich eigentlich der historischen Realität nicht genügt. Aber eben, wenn Sie fragen nach Symbolbild, dann gibt es da irgendwie kein Symbol, um die globale Verflechtung irgendwie erfahrbar zu machen oder darzustellen. Also das ist tatsächlich wahrscheinlich eine Herausforderung, von der wir stehen.
Und die wollen Sie jetzt angehen. Wie wollen Sie das Bild denn erweitern, die Veranstaltung, die Sie machen, die steht ja auch so ein bisschen unter dem Thema Blick auf die Schweiz erweitern. Was fehlt Ihnen denn am Schweizer Bild, wie wir es bisher haben?
Also das ist eigentlich so eine Entwicklung, die der Geschichtswissenschaft in der, also jetzt nicht nur in der Schweiz, sondern allgemein weltweit und auch in anderen europäischen Länder in den letzten 10 bis 15 Jahren eingesetzt hat, weil ich meine, der Blick auf Geschichte als eine Geschichte von einer Nation, so eine Containergeschichte, das ist eigentlich das, was Geschichtswissenschaft prägt seit dem 19. Jahrhundert. Das sind eigentlich immer so nationale Geschichten und immer so teleologisch. Es geht dann immer von der Antike und Mittelalter bis in die Gegenwart. Und so eine räumliche Verflechtung hat eigentlich in dem Geschichtsbild sehr wenig Platz. Und da hat man einfach gemerkt in den letzten 10 Jahren oder schon ein bisschen länger, dass das einfach nicht genügt. Und das ist eigentlich auch eine Reaktion im Prinzip auf aktuelle Fragen und Probleme, nämlich also ganz spezifisch auf Globalisierung von den 1990er Jahren, wo plötzlich so das Globalisierung als etwas Neues aufgekommen ist in den Medien oder auch in der Wissenschaft. Also unsere Kollegen aus der Soziologie und der Ökonomie haben dann irgendwie so gefunden, das ist jetzt sehr etwas Neues, jetzt haben wir da eine globale Welt und neue Herausforderungen, wo die Historiker einerseits auf dem falschen Fuß verwischt hat, aber andererseits auch natürlich sehr schnell gekommen, ist ja gut, aber also wenn man das 19. Jahrhundert anschaut mit dem Imperialismus, mit der sich etablierenden Weltwirtschaft, das ist eigentlich schon sehr globalisiert gewesen. Wenn man jetzt noch weiter zurückgeht, Kolonisierung von Amerika, also auch Mittelalter, also hat man eigentlich sehr früh schon so Verflechtungen, die wesentlich über Europa rausgehen und auch Europa wieder prägt haben. Und aus dem raus gibt's jetzt eigentlich den neuen Trend oder auch die neue Forderung, Geschichte eben transnational und global anzuschauen und eben nicht nur regional und national.
Auf die Globalisierung, meine ich, also als Phänomen ist, wie Sie sagen, auf das können wir natürlich noch ausführlich sprechen, aber ich möchte gleich nochmal nachhaken. Eigentlich ist es auch etwas sehr, wie Sie sagen, Neuliegendes, dass man als Land eigentlich von sich ausgeht und zuerst einmal in sich innen schaut, wie Geschichte abgelaufen ist und nicht alles immer im grossen Kontext sieht.
Ja, also ich meine, die Herausforderung besteht nicht genau, diese Sachen miteinander in Verbindung zu setzen. Also wenn ich jetzt sagen, es wäre gut oder es ist tatsächlich nötig, so einen globaleren Blick zu haben, heisst das nicht, dass man keine Lokalgeschichte, regionale oder nationale Geschichte machen sollte. Also
es geht um das Verorten im ganzen System.
Im ganzen System und auch ein Versuch im Prinzip, je nach Untersuchungsfrage, vielleicht die richtigen sozusagen räumlichen Parameter zu haben. Also es gibt vielleicht Fragen, die man tatsächlich im nationalen Kontext besser versteht, als wenn man sie europäisch oder global anschaut. Es gibt aber vielleicht andere Fragen, die man erst richtigen Blick überkommt, wenn man sie global anschaut. Also zum Beispiel eben, was mich immer frappiert hat, ist zum Beispiel die Geschichte von der schweizerischen Industrialisierung, die sehr lange so als Regionalgeschichte von Toggenburg oder Zürich-Oberland gesehen worden ist, oder vielleicht noch eine nationale Geschichte von Industrialisierung in der Schweiz und was für Unternehmer und was für Arbeitsbedingungen sind damit verknüpft gewesen. Aber Industrialisierung heisst Textilwirtschaft, heisst Baumwolle. Die Baumwolle kommt nicht aus der Schweiz, sondern aus Amerika, Südstaaten, hat etwas mit Sklaverei zu tun, oder aus Ägypten und Indien, die im 19. Jahrhundert kolonisiert worden sind. Da ist man eigentlich sehr schnell wieder in diesen globalen Zusammenhängen drin und kann das eigentlich gar nicht trennen. Man versteht eigentlich Textilwirtschaft nicht, wenn man nicht das auch im Blick hat, was aber nicht heisst, dass man zum Beispiel nicht auch anschauen sollte, was konkret Arbeitsbedingungen gewesen sind oder wie Fabrik im Toggenburg dann auch die dörfliche Gemeinschaft verändert hat. Also das schließt sich nicht aus, sondern das sind eigentlich Sichtweisen, die sich ergänzen.
Also kein Land ist eben eine Insel. Wenn wir das jetzt ein bisschen genauer anschauen, Sie haben schon angefangen, das ein bisschen skizzieren, die globalisierte Welt, wo wir heute uns drin bewegen, wo wir als Schweiz natürlich auch ein gewichtiger Handelsplatz sind, mit Vor- und mit Nachteil. Das schauen wir so ein bisschen als neues Phänomen an. Und Sie sagen jetzt aber eben, das geht schon viel, viel weiter zurück, eben sogar noch weiter als die Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Wie weit geht sie denn zurück?
Ja, das ist eigentlich eine offene Debatte. Und da gibt es natürlich, je nachdem, was für Felder man anschaut, kann man mehr oder weniger weit zurück. Es ist auch nicht nur die Wirtschaft, also ich würde sagen, ein Bereich, der sehr wichtig ist, ist die Wissenschaft, wo sehr lange so das Bild war, so sagen die moderne Wissenschaft, das moderne, rationale Denken, das entsteht so in Europa mit Renaissance, Aufklärung, Leonardo da Vinci und Newton und all die grossen Heroen. Und was eigentlich so lange so ein bisschen, also mehr oder weniger Fußnoten war, ist, dass eigentlich viele von diesen Wissensbeständen aus ausseuropäischen Gebieten kommen, also vor allem aus der muslimischen Welt, also all die Wissenschaftsgebiete, Astronomie, Medizin, das ist eigentlich der islamische Raum so im Mittelalter, der frühen Neuzeit, sehr viel weiter gewesen und hat Europa auch können profitieren von dem Wissensimport. Oder auch, dass überhaupt so etwas in der Wissenschaftsgesellschaft entsteht, hat etwas mit Buchdruck zu tun, das hat etwas mit Papier zu tun. Das Papier ist aber eine Erfindung aus China, wo über den Nahen Osten nach Europa gekommen ist. Also da hat man dann plötzlich, wenn man sich mit so Fragen beschäftigt und eben weiter zurückgeht, merkt man plötzlich, dass das eigentlich sehr viel über Europa rausgeht. Und das, was eben interessant ist, die Sachen sind ja bekannt. Also das wissen eigentlich die meisten Leute, ja, Algebra, also das lernt man im Mathematikunterricht.
Oder Papier aus China ist etwas, was eigentlich alle wissen.
Genau. Aber das wird eigentlich so mehr oder weniger als, ja, exotische Randnotiz oder Fußnoten angeschaut. Wenn man aber das jetzt systematisch irgendwie in Betrachtung von Geschichte integriert, dann merkt man plötzlich, ja, Globalisierung fängt vielleicht schon im 13. Jahrhundert an, mindestens. Und man versteht Europa nicht, ohne diese Verflechtungen anzuschauen. Und das ändert natürlich dann eigentlich den Blick auch auf Europa.
Was weiss man denn so über diese Verflechtungen? Also der Wissenstransfer, was weiss man, wie der passiert ist? Das ist ja natürlich viel, viel langsamer passiert als heute in einer auch kommunikationsglobalisierten Welt.
Ja, der passiert natürlich über...
Tröpfchenweise
wahrscheinlich. Tröpfchenweise, also in der Wissenschaft natürlich über Übersetzungen von arabischen Texten, zum Teil über Reisende, wo in die Gebiete reisen. In der Wirtschaft sind's sehr viel Kontakt. Also zum Beispiel, also weiss man, dass so Techniken wie doppelte Buchführung oder bargeldloser Zahlungsverkehr, wo man in Handbüchern steht immer, das ist in Norditalien erfunden worden. Das haben die Medici und in Florenz und Venedig haben das eigentlich erfunden.
Also habe ich auch so gelernt,
ja. Europa hat den Kapitalismus erfunden, mehr oder weniger. Wenn man jetzt aber schaut, woher die Techniken kommen, dann kommen die eben sehr häufig aus dem asiatischen und nahöstlichen Raum und werden eigentlich von diesen Norditalienern im Kontakt mit den Kaufleuten aus diesen Gebieten übernommen, weil die Wirtschaftsregion, also gerade um den Indischen Ozean, eigentlich sozusagen das Zentrum von der Weltwirtschaft war. Also Europa war eigentlich eine Peripherie gewesen. Und eigentlich, indem man den asiatischen Wirtschaftsraum andocken konnte, hat es dann auch Dynamisierung gegeben von der europäischen Wirtschaft.
Wenn wir jetzt auf den Handel noch schauen, jetzt haben wir über Wissenschaft vor allem auch geschwätzt, wenn wir auf den Handel schauen, wie ist die Schweiz denn dort in die Rolle reingekommen, dass man auch als globaler Player auftreten ist? Die Schweiz hat ja keinen mehr Zugang. Die Schweiz hat keine Kolonien besetzt, die Schweiz hat keine Schiffflotten rausschicken können. Also, wie ist man überhaupt in die Rolle reingekommen?
Also, was ein Punkt ist, der sicher wichtig ist, ist die Industrialisierung und die Tatsache, dass die Schweiz sehr früh industrialisiert worden ist, im frühen 19. Jahrhundert, eigentlich eines der ersten Länder zusammen mit Belgien in Europa, also auf dem Kontinent war, wo sich industrialisiert hat. Und gleichzeitig aber das Problem gehabt, dass die europäischen Nachbarstaaten eine protektionistische Wirtschaftspolitik gemacht haben. Also man hätte eigentlich nicht nach Deutschland, nach Frankreich exportieren, was naheliegend gewesen wäre. Der Schweizer Heimmarkt ist zu klein gewesen und dann haben die Kaufleute schon eigentlich seit dem 18. Jahrhundert und dann vermehrt im 19. Jahrhundert ihre Güter, Uhren und Textilien und solche Sachen exportiert, zum Beispiel nach Asien, nach Indien, nach Ostafrika, Nordafrika, nach Lateinamerika. Also haben eigentlich schon so einen globalen Markt im Blick, zwangsweise. Und das ist eigentlich also durchaus auch erstaunlich. Also ich werde auch auf Tagungen von Kollegen, die dann irgendwie aus Holland oder England sind und sich mit irgendwie Singapur beschäftigen und dann irgendwie ganz erstaunt feststellen, da hat es überall Schweizer. Und dann eben genau die Frage, wieso eigentlich Schweizer? Und das erklärt sich eben schon durch die Zwänge und durch die relativ frühe und qualitativ sehr hohe Entwicklung von der Schweizer Wirtschaft.
Also ist es auch dort schon eigentlich so um ein Made in Switzerland gegangen? Oder hat man sich auch einfach quasi neue Märkte gesucht und dort sind die Produkte gekauft worden, ohne einen grossen Schweizer Bezug zu haben?
Ja, Made in Switzerland, ich glaube, das sind eigentlich mehr so Sachen, die dann so im späten 19. Jahrhundert mit dem ganzen Nationalismus von der Welt eigentlich passiert oder wo zum Teil natürlich auch auf Protektionismus zurückgehen. Also zum Beispiel Großbritannien hat sehr stark darauf gedrängt, dass eben die Exporteure, die nach Großbritannien wollen, exportieren, eben das Made in Switzerland oder Germany draufnehmen, dass man eben sieht, das sind fremde Waren und dann kann man die dann sozusagen ein bisschen draussen halten oder Konsumenten sollten eben einheimische Produkte kaufen. Das hat man aber sehr schnell gekehrt, weil eigentlich die Waren sehr qualitativ hochstehend war und dann eben Made in Germany, Made in Switzerland dann auch zu einem Qualitätsmerkmal ist worden. Mhm.
Wenn wir vielleicht mal noch ein Beispiel genauer anschauen, Sie haben gesagt, in asiatischen Märkten. Sie haben ja selber geforscht, das Handelsunternehmen aus Winterthur, Gebrüder Volkert. Wie typisch ist das Beispiel von diesem Handelsunternehmen, das einerseits Kolonialwaren in die Schweiz geholt hat, aber andererseits eben auch industrialisierte Güter, zum Beispiel in die Übersee nach Amerika, nach Asien gebracht hat. Wie typisch ist das Beispiel für der globalisierte Handel dort mal schon?
Also er ist jetzt nicht unbedingt typisch für Schweizer Handelsunternehmen, weil Gebrüder Volkert, also ist richtig, was sie gesagt haben, hat aber darüber aus vor allem Rohstoffhandel gemacht. Das heisst, die haben zu Beginn vor allem indische Rohbaumwolle exportiert und eben nicht nur in die Schweiz, sondern eigentlich in den ganzen europäischen Raum, nach Ostasien, nach Japan, nach China, später auch nach Nordamerika. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind sie dann in den Kaffeehandel eingetreten und sind eigentlich eine der grössten Kaffeehandelsfirmen der Welt geworden, also mit Marktanteil von 10%. Und das ist natürlich jetzt nicht ein Normalfall. Also von diesen Firmen gibt's nicht so viel. Aber die Tatsache, also überhaupt, wenn man jetzt die Gründung anschaut von dieser Firma, dass Schweizer Kaufleute zur Mitte vom 19. Jahrhundert schauen, wo sie eigentlich Betätigungsfelder haben in der Welt und wo sie eigentlich jetzt die Schweizer Güter, die auch grosse Nachfrage in anderen Weltteilen erfahren, wo man die eigentlich absetzen und ob man aus dem ein Geschäft machen könnte, das ist kein Einzelfall, sondern da gibt's relativ viele Beispiele.
Und wie muss man sich das von der Grössenordnung vorstellen? Vom Volumen her? Wie viel Anteil vom Markt haben die denn besetzt? Ist es eine Nische oder für ein Schweizer Unternehmen viel, aber insgesamt dann eben doch nicht so viel?
Nein, also Gebrüder Volkert ist eines der grössten Handelsunternehmen der Welt geworden, ist eine der wichtigsten Handelsfirmen in Britisch-Indien. Also hat so ungefähr 10% von der indischen Rohbaumwolle, die exportiert worden ist über Volkert gelaufen. Also das ist alles andere als ein Nischenplayer gewesen, sondern das ist ein Global Player, wie man heute würde sagen. Also wirklich ein international bedeutendes Handelsunternehmen gewesen.
Und die Gebrüder Volkert, wo Sie sagen, ist nicht typisch gewesen, aber von denen hat es auch andere Beispiele noch gegeben in der Schweiz dort mal.
Ja, da gibt es auch andere Firmen. Es gibt Gebrüder André, die Getreideexport aus Lateinamerika gemacht haben. Es gibt Diethelm Keller, wo sehr stark in Südostasien tätig waren. Es sind Siebner Hegner, die sehr wichtig sind in Japan. Also da gibt es einige und da gibt es sehr viele kleinere, die dann zum Teil also ein paar wenige Angestellte hatten, irgendwo in Singapur irgendein Import-Export-Geschäft gemacht haben. Also da also so von diesen kleinen Unternehmen gibt's eine ganze Reihe.
Wie ist denn das dort mal in der Diskussion vielleicht auch in der Schweiz abgelaufen? Ist es ein Konzept gewesen, wo man vielleicht auch kritisiert hat, dass man so in Übersee Handel macht mit Schweizer Produkten? Ist das etwas, was auch angezweifelt worden ist? Oder hat man das eigentlich gar nicht so sehr in Frage gestellt?
Das hat man einfach zur Kenntnis genommen. Das ist natürlich für die Schweizer Wirtschaft ist das positiv gewesen. Es ist auch etwas gewesen, wo rein eigentlich auf eine Privatwirtschaft beschränkt worden ist. Also der Staat hat sich da nicht eingemischt. Er hat eigentlich gefunden, dass übersteigt unsere Kapazität. Also der Bundesstaat hat sich ja damals erst gegründet. Hat aber die eigentlich auch nicht wirklich interessiert. Die haben andere Probleme gehabt. Und es hat ja funktioniert. Also von dort her ist das eigentlich so als Courant normal angeschaut worden.
Also man hat sich nicht so schwer getan wie wir eben in den 90er Jahren, wo man doch über Globalisierung als Konzept auch heftig gestritten hat und sich mit dem auseinandergesetzt hat.
Ja, nein, in dem Sinn nicht. Also weil natürlich gerade der Handel mit den Kolonien, das ist ja eigentlich ein Profitgeschäft gewesen. Also es ist dann mehr natürlich problematisch, wenn dann Importgüter in die Schweiz kommen, wo schweizerische Produkte konkurrenzieren, dann gibt es natürlich Protektionismus. Oder dort ist natürlich auch im Bereich von der Rohstoff, zum Beispiel der Getreideimport, das Problem gewesen, weil das dann die Schweizer Bauern zum Teil arbeitslos gemacht hat, weil die nicht so billig haben können produzieren, dann kein Auskommen mehr gehabt haben, dann zum Teil auch ausgewandert sind. Also dort ist natürlich schon, also ja, das sorgt natürlich schon für Unbehagen, aber jetzt wirklich eine Kritik an der Globalisierung gibt es eigentlich dann erst im späten 19. Jahrhundert. Dann kommt es eben mit der Welle von Nationalismus und auch Protektionismus, wo man plötzlich einfach merkt, also Globalisierung ist, also das ist auch ein sehr problematisches Konzept, da muss man vielleicht auch eben Protektionismus machen, um die eigenen Leute zu schützen. Und da gibt es dann durchaus Parallelen zu dem, was man heute sieht. Also das so, also was man heute wieder hat, America First, oder im Prinzip einfach so für die eigene Nation schauen und globale Märkte als Bedrohung sehen, das ist etwas, was im 19. Jahrhundert so schon existiert hat.
Ein Stichwort, das jetzt mehrmals gefallen ist, ist das Wort Kolonie, Kolonialismus. Das ist so ein Teil von dieser Wahrheit ja auch, dass die Schweiz dort eigentlich sich können anhängen. Also die Schweiz eigentlich als Trittbrettfahrerin, um in diesen besetzten Kolonien noch einen Handel betreiben. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also das würde ich durchaus so sehen, ja. Also man hat natürlich profitiert von dieser europäischen Expansion. Man hat sich dort können andocken. Trittbrettfahren tönt ein bisschen so, dass man einfach mitgefahren ist. Man ist natürlich, also man ist vielleicht nicht gerade im Führerstand gesessen, aber man hat schon mehr gemacht, also man hat das auch unterstützt, also eben mit Kaufleuten, die da eine wichtige Position hatten, eigentlich in der Verbindung von diesen Kolonien mit dem Rest von der Welt. Oder Schweizer Söldner, wo mehrere tausend Söldner für britische oder holländische Ostindien-Kompanie oder der französische Kolonialstaat gekämpft haben und auch also dann eben für die Kolonisierung von Nordamerika oder von Südostasien und diesen Gebieten auch wichtig gewesen sind. Also da haben die durchaus auch einen aktiven Part gespielt.
Würde das denn umgekehrt auch heissen, dass die Schweiz irgendwo sich auch müsste beteiligen an der Aufarbeitung von der Kolonialisierung?
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das ist etwas, was wir jetzt mit dieser Tagung machen wollen. Also, es geht zuerst mal eigentlich darum, herauszufinden, was ist überhaupt passiert und welche Grössenordnungen sind das eigentlich? Weil, also, die Studien, die es zu dem gibt, kann man vielleicht drei Hände abzählen. Es gibt nicht so wahnsinnig viel, aber es gibt doch genug, dass man sagen kann, das sind keine Einzelfälle, sondern es ist eigentlich im 19. Jahrhundert, relativ häufig und hat auch eine gewisse, Bedeutung, also insofern würde ich sagen, ja, das ist nötig aus historischer Sicht und wahrscheinlich auch aus gesamtgesellschaftlicher Sicht, um überhaupt herauszufinden, was hat eigentlich die Schweiz für eine Position in der Welt in der Vergangenheit gehabt und was heisst das vielleicht für unsere Gegenwart?
Mhm. Handel betreiben heisst ja nicht per se auch Ausbeutung.
Ja, das ist natürlich jetzt gerade ab dem 18., 19. Jahrhundert eine schwierige Frage. Also, weil einerseits heisst Handel natürlich auch sozusagen, also das funktioniert sehr oft von gleich zu gleich. Nicht überall, also man könnte dann vielleicht nachher auch auf die Sklaverei zu reden kommen, wo dann wieder sehr anders ist. Aber jetzt in dem Feld, wo ich angeschaut habe, Handel mit Britisch-Indien, habe ich eigentlich festgestellt, dass eigentlich meine Kaufleute,
also die Gebrüder Volkert,
eigentlich sehr wenig imperiale Überlegenheitsgefühle hatten, überhaupt nicht rassistisch gewesen sind, weil die haben sich mit indischen Kaufleuten haben die kooperiert, gegenseitig Geschäft finanziert, Waren gekauft und verkauft und die mit einer sehr grossen Hochachtung auch immer beschrieben, weil das ist Teil von einer merkantilen Elite gewesen, und die hat man durchaus als gleichwertig angeschaut. Das ganze System aber ist basiert natürlich auf Ungleichheit. Also, weil gerade der Baumwollexport, der hat nicht nur funktioniert, weil eben Baumwolle angebaut worden ist, weil der britische Staat indische Bauern gezwungen hat, Cash Crops, also Rohstoffe für den Weltmarkt, anzubauen, nicht mehr Selbstversorgung zu machen, was so lange gut gegangen ist, weil die Baumwollpreise hoch sind und die Lebensmittelpreise nicht zu hoch sind. Was, aber wenn dann die Baumwollpreise im Keller sind oder irgendwie der Getreidepreis oder der Reispreis gestiegen hat, dann sind die Leute zum Teil also wortwörtlich verhungert. Also da gibt es Hungersnöte, wo so im 18. bis frühen 20. 160 Millionen Leute gestorben sind in Indien. Und das sind natürlich dann so Nebeneffekte, jetzt auch in den Quellen von meiner Firma eigentlich nicht vorkommen.
Aber also man hat das auch ein bisschen probiert, unter den Teppich zu kehren.
Man hat sich nicht dafür interessiert. Das ist nicht denen ihr Kerngeschäft gewesen, sondern die wollten Baumwolle verkaufen und das ist genug schwierig gewesen. Aber wenn man natürlich das so, sagen wir, systemischen Kontext anschaut, dann muss man natürlich schon sagen, also das System basiert auf Ungleichheit, basiert zum Teil vielleicht auf Ausbeutung. Aber nicht nur im 19. Jahrhundert, sondern auch heute. Also auch heute Baumwollbauern, Kaffeebauern, was immer sie wollen, also die nagen heute überall am Hunger durch. Und von dort her ist das eigentlich eine Zustandsbeschreibung von der modernen kapitalistischen Weltwirtschaft. Also Gewinn werden noch immer anders gemacht, als die Waren zum Teil produziert werden.
Sklavenhandel haben Sie noch angesprochen, das möchte ich auch noch anschauen. Das ist ja eigentlich etwas, was man weiss heute, dass eben auch Schweizer Unternehmen, Schweizer Händler beteiligt sind am Sklavenhandel. Es hat, glaube ich, auch Schweizer gegeben, die Sklavenschiff besitzt haben. Wie gross aber ist der Anteil von dem insgesamt von der Schweiz?
Ja, der Anteil ist nicht, also quantitativ nicht so wahnsinnig gross. Das sind, glaube ich, so 1-2% oder so, wo Schweizer überhaupt beteiligt sind an Sklaventransport, wenn ich jetzt die Zahlen richtig im Kopf habe. Es ist auch etwas, wo relativ spät ist, einsetzt, so Mitte 18. Jahrhundert und dann Ende 18. Jahrhundert, dann hört das eigentlich bereits wieder auf, weil Sklaverei dann Schritt für Schritt verboten worden ist. Was aber eigentlich ich fast interessanter finde als quantitativ, ist eigentlich die Selbstverständlichkeit, mit der man das betrieben hat, weil das sind nicht illegale Geschäfte gewesen oder so.
Das ist einfach eine Geschäftsgelegenheit gewesen.
Ist relativ riskant gewesen. Also man hat das durchaus auch als Hochrisikoinvestition gesehen. Aber moralisch, also auch umstritten, es hat auch Kritik gegeben, also eigentlich seit dem 18. Jahrhundert an der Sklaverei. Aber so in wirtschaftlicher Reise als eine Möglichkeit, wie man halt irgendwie seine Geschäfte kann diversifizieren.
Und wie viel von dem, würden Sie sagen, ist aufgearbeitet?
Ja, zu wenig natürlich immer.
Als Historiker sagen Sie natürlich zu wenig, aber so im breiteren Wissen, der Sklavenhandel, der Aspekt, denke ich, ist bekannter geworden in den letzten Jahrzehnten als jetzt vielleicht andere Teile vom globalisierten Handel, den Sie jetzt vorher ausgeführt haben. Also dort hat auch irgendwo ein bisschen Debatte stattgefunden.
Dort hat eine Debatte stattgefunden, auch weil, also ich meine, das ist jetzt noch nicht so lange her, das ist vor 10 Jahren und das sind eigentlich auch, es sind wenige Publikationen, 2-3 Bücher, die da geschrieben worden sind, die aber einen grossen Impact gehabt haben, weil man einfach gesehen hat, also da, die Schweiz ist da nicht unabhängig davon, von diesen Sachen, und das ist natürlich moralisch ein grosses Problem. Also, da stellen sich schon einmal neue Fragen an eben so Globalisierung von der Schweiz und auch, was heisst denn das eigentlich ethisch und moralisch? Darum ist das sicher jetzt im Bewusstsein, grösser, quantitativ eben, sind nicht so wahnsinnig viele Studien und, ich meine, würde ich jetzt natürlich als Historiker sagen, man weiss natürlich gar noch nicht, was man nicht weiss, solange man es nicht erforscht hat.
Also es gibt auch, gäbe Gründe, noch genauer anzuschauen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, gerade also zum Beispiel jetzt, ich habe vor Söldnerwässer erwähnt, das weiss man, dass es das gibt, aber es gibt jetzt Forschungsprojekte, die laufen, aber das ist noch nicht jetzt, dass da eine riesige Forschungslandschaft entsteht. Und du das natürlich auch noch nicht eine richtige Debatte. Also jetzt geht's nicht zuerst mal darum, überhaupt herauszufinden, was passiert ist. Und dann irgendwann wird dann natürlich einmal eine Debatte darüber stattfinden müssen, was das eigentlich bedeutet für die Schweizer Geschichte. Das geht natürlich erst, wenn es eine gewisse Breite gibt und vielleicht auch divergierende Interpretationen, wo man dann irgendwann auch mal kann, vielleicht sich anfangen zu streiten, was das jetzt eigentlich genau heisst.
Aber es ist ja schon spannend, dass es eigentlich innerhalb von einer Geschichte von einem Land eben sehr viel so blinde Flecken gibt, wo man vielleicht manchmal unbewusst, manchmal bewusst auch, weil es unangenehm ist, nicht so gerne anschaut.
Ja, also was natürlich einfach, also mich eigentlich mehr erstaunt, also dass man Sachen, die unangenehm sind, vielleicht in der Öffentlichkeit oder in der Politik nicht so gerne anschaut, ist vielleicht logisch. Für die Historiker ist das natürlich immer spannend, weil da kann man sozusagen relevante Themen vielleicht nochmal neu beleuchten. Was ich eigentlich interessant finde, ist eigentlich, dass die Historiker das lange eigentlich auch nicht gesehen haben. Also dass es eben wirklich ein blinder Fleck war, wo man nicht nicht hat wollen anschauen, sondern gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass das ein relevantes Thema ist. Und sobald man anfängt anzuschauen, merkt man plötzlich, da tut sich eine ganze neue Welt auf, also wortwörtlich.
Sie sagen ja auch jetzt im Zug mit dieser Veranstaltung, dass das durchaus auch Implikationen hat aufs Heute und Jetzt, wie wir, sagen wir eben, im 18., 19. Jahrhundert umgegangen sind mit dem globalen Handel, wie wir uns beteiligt haben, hat auch einen Einfluss darauf, vielleicht, wie wir heute hier als Schweiz auftreten und uns sollten vielleicht Gedanken machen, wie wir im globalen Handel dastehen. Wie bringt man den Transfer an?
Also ich glaube, es hat vielleicht auch etwas damit zu tun, ja, mit unserer Identität, also wer sind wir eigentlich? Also ich meine, so eine traditionelle Schweizer Geschichte eben wäre im Prinzip einfach so eine ethnisch homogene Schweiz, die auf dem Gebiet von der heutigen Schweiz lebt und eigentlich sozusagen durch die Zeit durch irgendwie unsere Wurzeln noch zu 1291 zurückgehen. Wenn man realistisch anschaut, also die meisten von uns können nicht, und das also gilt auch für mich, aber gilt wahrscheinlich für die überwiegende Mehrheit von der Bevölkerung, können nicht sagen, dass unsere Vorfahren schon irgend 1291 dabei gewesen sind, sondern also viele haben von uns einen Migrationshintergrund. Also wenn man schaut, in den letzten 200 Jahren haben die meisten wahrscheinlich Vorfahren, die irgendwann eingewandert sind aus dem Ausland. Und das verändert natürlich dann eigentlich auch Selbstbild. Das ist dann nicht mehr das Wir, das immer schon da gelebt haben, sondern vielleicht das Wir, schweizerische Gesellschaft, die immer schon global verflochten ist und darum vielleicht auch sich anders mit der Welt muss auseinandersetzen. Also man nicht kann sagen, das geht uns nicht an, sondern wir sind ein Teil von dieser Welt und müssen letzten Endes die Probleme gemeinsam lösen.
Christoph de Jung, vielen Dank fürs Gespräch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.